Die drei Boote lösten sich in den letzten Minuten vor dem Morgengrauen von der Stromberg. Das Wetter hatte sich während der Nacht verschlechtert. Der Regen war wie ein Wolkenbruch, der Wind stark genug, um einen Stahleimer über das Deck zu blasen, und die Wellen waren so hoch, dass Dickstein sich mit aller Kraft festhalten musste. Nicht einmal die Gesichter der vier Männer konnte er erkennen, die das Boot mit ihm teilten. Dickstein war so abergläubisch wie die anderen. Unter seiner Ölhaut und seinem Rettungsgürtel trug er die alte, gestreifte Weste seines Vaters mit einer zerbrochenen Taschenuhr über dem Herzen. Die Uhr hatte einst eine deutsche Kugel aufgehalten. Dickstein wusste, dass er ein wenig verrückt geworden war. Sein Verhältnis zu Susa und ihr Verrat hatten die Welt für ihn auf den Kopf gestellt. Seine alten Werte und Motive waren ins Wanken geraten, und die neuen hatten sich zu Staub verwandelt. Einige Dinge waren ihm immer noch wichtig. Er wollte diese Schlacht gewinnen. Und er wollte Hassan töten. Aber sein eigenes Leben war ihm nicht mehr wichtig. Er hatte keine Angst mehr vor Schmerz und Tod. Susa hatte ihn verraten. Seitdem war seine Sehnsucht nach einem langen Leben verschwunden. Sie überwanden erneut den Kamm einer Welle, und plötzlich lag die Coparelli vor ihnen. Levi Abbas ließ sein Boot dichter an den Bug der Coparelli herangleiten. Das weiße Licht über ihnen bot ihnen recht gute Sicht, während der nach außen gewölbte Rumpf ihr Boot vor den Augen derjenigen schützte, die auf Deck oder auf der Brücke waren. Als das Boot in unmittelbarer Nähe der Leiter war, nahm Abbas ein Tau und band es sich unter dem Ölzeug um die Hüfte. Er nahm die Ölhaut ab, hing sich seine Maschinenpistole um den Nacken, wartete einen Moment und sprang. Abbas erwischte mit beiden Füßen und Händen die Leiter. Er löste das Seil an seiner Hüfte und machte es an einer Leitersprosse fest. Dann kletterte er fast bis nach oben und wartete. Sie wollten so dicht hintereinander wie möglich über die Reling steigen. Er blickte nach unten. Sherrod, Sapir und Porosch folgten ihm. Als sie bei ihm waren, kletterte Abbas über die Reling und kauerte sich neben dem Schandeckel nieder. Die anderen kamen rasch hinterher. Das weiße Licht war über ihnen und beschien sie. Abbas blickte sich um. Sherrod war der Kleinste und konnte sich winden wie eine Schlange. Abbas berührte seine Schulter und deutete über das Deck hinweg. »Nimm auf der Backbordseite Deckung!« Sherrod robbte über 2 Meter offenes Deck, dann wurde er zum Teil von der Kante der vorderen Luke verborgen. Er schob sich nach vorn. Abbas spähte das Deck auf und ab. Am Steven war die Ankerwinde mit einer hohen Kettenrolle. »Sapir!« Abbas zeigte auf die Stelle, und Sapir kroch auf das Deck auf sie zu. »Mir gefällt der Kran«, sagte Porosch. Der Kran beherrschte das ganze Vorderdeck. Die Steuerkabine befand sich 3 Meter über dem Deck. Es würde eine gefährliche Position sein, aber sie bot große taktische Vorteile. »Los«, sagte Abbas. Porosch kroch voran, erreichte den Kran und begann, die Leiter hinaufzuklettern. Abbas hielt den Atem an. »Wenn einer der Feinde jetzt aufblickte!« Dann war Porosch in der Kabine. Hinter Abbas am Bug führte eine kleine Treppe nach unten zu einer Tür. Er kroch dorthin, kauerte sich in der Vertiefung zusammen und legte seine Maschinenpistole auf die obere Stufe. Das Heck war nur sehr schwach beleuchtet und Dicksteins Boot musste sehr dicht an die Steuerbordleiter der Coparelli heranfahren. Ghibli, der Anführer der Gruppe, hatte früher der Armee angehört und bestand auf der israelischen Tradition, dass die Offiziere ihre Männer von vorn, nicht von hinten führten. Er wollte der Erste sein. Er kauerte sich am Bootsrand zusammen, und als sich das Boot und das Schiff in einem Wellental einander annäherten, sprang er, fand Halt und kletterte hinauf. Auch Feinberg wartete am Bootsrand auf den günstigsten Moment, dann sprang er. Katzen und Raoul Dovrat waren die Nächsten. Dickstein folgte ihnen. Auf der Leiter lehnte er sich zurück, blickte durch den Regen nach oben und sah, wie Ghibli ein Bein über die Reling schwang. Dickstein schaute über die Schulter und bemerkte ein schwaches Band von hellerem Grau am Horizont, das erste Zeichen der Dämmerung. Dann überraschten ihn eine Maschinengewehrsalve und ein Schrei. Er blickte wieder nach oben, wo Ghibli langsam rückwärts von der Leiter fiel. An ihm vorbei stürzte Ghibli ins Meer. »Los, los, los!« rief Dickstein. Feinberg hechtete über die Reling. Er würde auf das Deck rollen und dann, ja, seine Maschinenpistole hämmerte, während er den anderen Feuerschutz gab. Katzen war an Bord, Viele Maschinenpistolen ratterten. Dickstein huschte die Leiter hinauf, zog den Bolzen einer Handgranate mit den Zähnen heraus und schleuderte sie über die Reling etwa 30 Meter nach vorn, wo sie für Ablenkung sorgen würde, ohne einen seiner Männer zu gefährden. Dann überwand Dovrat die Reling, prallte auf das Deck und warf sich hinter den Heckaufbau. Dickstein schrie, »Jetzt komme ich, ihr Arschlöcher!« setzte über die Reling, landete auf Händen und Knien und raste zum Heck. »Wo sind Sie?« brüllte er. »In der Kombüse«, sagte Feinberg und deutete mit dem Daumen auf das Schott neben ihnen. »In den Rettungsbooten und Eingängen mittschiffs. In Ordnung. Wir halten diese Position, bis Baders Gruppe auf Deck ist. Wenn sie das Feuer eröffnet, geht's weiter. Dovrat und Katzen, ihr nehmt euch die Kombüsentür vor und geht nach unten. Feinberg, Sie geben ihnen Feuerschutz und schieben sich dann an diesem Decksrand nach vorn. Ich kümmere mich um das erste Rettungsboot. Bis dahin müssen wir sie von der Backbord-Heckleiter und Baders Gruppe ablenken. Feuert nach eigenem Ermessen!«